Ja, und da sind wir auch schon wieder mit Ihrem, eurem neuen Lieblingspodcast Bademantel und Erdnussflips, Erdnussmantel und Badeflips, wie auch immer. Heute überraschenderweise mit mir und der fabelhaften Jasmin Alinagi. Hallo Jasmin.
Hallo Martin. Hallo liebe Hörer, liebe Hörerinnen.
Genau, liebe Hörer, müssen wir das mit Gendersternchen, liebe HörersternchenInnen. Du hast uns heute ein Thema mitgebracht, über das du gerne reden würdest, und das war?
Das Thema Langeweile im Job oder die Kunst des heimlichen Verpissens.
Ich bin sehr gespannt.
Welches Thema hast du uns mitgebracht, dass wir das vorher noch sagen?
Ach so, mein Thema war Schubladen und Vorurteile aus aktuellem Anlass, weil mir da letztens wieder was aufgefallen ist. Aber jetzt langweilen wir uns erstmal so ein bisschen mit dir in deinem Job.
Genau, die Langeweile. Wir gehen wieder zurück in die 80er Jahre. Das ist wieder so ein Spruch, wie man beginnen könnte mit Liebe, Kinder. Damals gab es kein Internet.
Das müssen schlimme Zeiten gewesen sein.
Ja, in bestimmter Weise waren die schlimm, beziehungsweise als ich anfing zu arbeiten, 1994, gab es gerade Internet. Also das heißt, wenn wir einen neuen Job angefangen hatten, dann fragten wir, hast du auch E-Mail? Und alle so, ja, echt, wie viele E-Mails kriegst du denn am Tag? Das war eine ganz aufregende Geschichte. Aber was es nicht gab, war halt das World Wide Web. Und es gab zum Beispiel, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, keine Filmchen anzugucken. Es gab keine Stories zu lesen. Es gab keine Bücher zu lesen. Es gab nur die Bibel. Die hat man irgendwo gefunden.
Kinder, jetzt wisst ihr, wie wir gelitten haben damals.
Wie haben wir gelitten? Ja, weil du, lieber Martin, bist Arzt. Du arbeitest am Patienten.
Ich habe da gleich ein paar Anmerkungen zu den 90er Jahren. Aber mach mal.
Okay. Ich saß im Büro und es war so, wir hatten halt einen 8-Stunden-Tag und mussten diese 8 Stunden absetzen, ob was zu tun war oder nicht. Und dann war es ja so, wenn du als junger Mensch irgendwo reinkommst, voller Energie, voller Dynamik, kannst du die Arbeit rucki-zucki wegschaffen. Menschen, die dann schon viele, viele Jahre vor dir da waren, haben für die gleiche Arbeit eben 8 Stunden gebraucht. Du warst nach einer halben Stunde fertig und hattest dann 7,5 Stunden, um dich da wegzugammeln. Das war immer total schwierig, weil du musstest ja den Eindruck erwecken, zu arbeiten. Also sprich, du saßt vor dem Bildschirm, startest dort hinein. Und das ist, was mache ich denn jetzt? Was soll ich denn jetzt machen? Hätte man lesen können, ja? Hätte man TikTok-Filmchen gucken können? Dann hätte man sich ja den ganzen Tag amüsieren können. Ging aber nicht.
Genau, aber es gab ja nur 3 Programme. Ach so, nee, das war Fernsehen.
Ja, und die gab es ja noch nicht mal im PC. Also saß man da und dachte immer, was tue ich, um Gottes Willen, um A, nicht einzuschlafen und B, nicht irgendwie aus Versehen vom Stuhl zu fallen. Und ich hatte einen sehr, sehr netten Kollegen, der die Problematik ähnlich erkannt hat. Und wir haben uns was ganz Tolles ausgedacht, nämlich die Kunst des heimlichen Verpissens. Wir haben uns immer abwechselnd zugestanden, dass einer von uns nach Hause gehen konnte. Weil, wie gesagt, es gab auch keine Arbeit zu tun. Wir hätten auch gerne gesagt, Leute, gebt uns weniger Stunden, lasst uns früher nach Hause. Über solche Modelle konnte man früher nicht reden. Also haben wir verabredet. Heute, der hieß übrigens auch Martin, scheint ein sympathischer Name zu sein. Heute gehst du früher nach Hause und ich tue so, als ob du da bist und morgen drehen wir es um. Also sprich, Kollege lässt den Laptop an, hat die Jacke über den Stuhl gehängt, Chef kommt rein und fragt, wo ist denn der Martin? Und ich sage, der war doch gerade noch, der muss dir doch auf dem Gang entgegengekommen sein, der müsste da sein, guck mal am Kopierer. Es hat eigentlich recht gut geklappt, weil der Chef dann wieder vergessen hat, dass er was von ihm wollte oder so. In den Fällen, wo das nicht ging, wo man sagte, nee, der muss jetzt nochmal schnell ins Büro kommen, hatten wir natürlich Handys, gab es schon, Achtung, haben wir dann auch mit dem Handy angerufen und gesagt, pass auf, du musst jetzt sehr schnell zurückkommen. Und so haben wir es dann geschafft, durch die Kunst des heimlichen Verpissens, unsere Langeweile zumindest zu halbieren.
Habt ihr denn nah am Betrieb gewohnt, weil ich meine, da jemand anrufen oder habt ihr euch in irgendwelchen Kaschem umgedrückt, während ihr nicht gearbeitet habt?
Teils, teils. Also in Kaschem habe ich mich zumindest nicht rumgedrückt. Ich gehörte zu denjenigen, die immer ins Schwimmbad gegangen sind. Ich habe mich ins nahegelegene Schwimmbad gelegt und wenn ich dann hätte zurückkommen sollen, ja, dann hatte ich vielleicht nasse Haare. Dafür gab es ja die schönen Baseballcaps. Dann konnte ich schnell zurückkommen, weil für mich ist es ein Albtraum, wenn die Sonne draußen scheint. Es ist wahnsinnig gutes Wetter und ich musste in so einem Büro sitzen. Also in den heutigen Zeiten des Homeoffices, sobald das Wetter es zulässt, habe ich einen zusätzlichen Raum auf meiner Terrasse und sitze draußen. Und dann bin ich auch mit dem Schicksal versöhnt. Dann arbeite ich auch den ganzen Tag, wenn es sein muss. Aber da in diesem Büro zu sitzen und nicht raus zu können.
Vor allen Dingen auch noch nichts zu tun zu haben. Also das finde ich ja den Albtraum. Ich habe ja jetzt im Gegensatz zu dir nicht die Möglichkeit, Homeoffice zu machen. Das würde ich bei mir auch ein bisschen laut zu Hause. Das heißt also, ich muss da ja hin.
Geburtshilfe über Video.
Ja, und jetzt drücken Sie mal ein bisschen und jetzt hecheln. Und ich, Videogeburt ist, glaube ich, noch nichts. Vielleicht werde ich irgendwann mal von der KI ersetzt, die das macht. Bei uns ist ja Anwesenheitspflicht. Also aus der Nummer kommt es ja nicht raus. Jetzt haben wir zum einen Dienstzimmer, weil wir ja auch manchmal nachts da sein müssen. Und ich habe natürlich als Oberarzt ein Büro, weil ich auch hin und wieder da was arbeiten muss und auch ein Bett da drin habe, falls ich da mal übernachten muss. Kann ja sein, dass ich mal länger da zu tun habe. Die Möglichkeit, bei wenig Arbeitsanfall ein Mittagsschläfchen zu machen, um das mal vorsichtig zu formulieren, existiert.
Ist in anderen Kulturen, Japan, China ja auch, der Powernap durchaus anerkannt. Leider nur bei uns nicht.
In Spanien, ja. Also Leute, die medizinisch in Spanien gearbeitet haben, die erzählen mir immer, dass also gerade da unten in Andalusien oder so, da gibt es eine Siesta und da läuft der Bock. Da machen die wirklich, die machen die Mittagsschläfchen.
Und was machen Frauen, die in der Mittagszeit gebären? Die haben dann keinen Arzt?
Es gibt ja auch Leute, die nachts um 12 gebären. Die kriegen ja auch eine Versorgung. Das legen sich ja nicht alle gleichzeitig hin. Aber die, die nicht müssten, die legen sich dann auch mal aufs Öhrchen. Und das haben wir in den 90ern, weil du es gerade sagtest, da gab es ja noch kein Internet. Was es natürlich gab, es gab schon Computer. Also es wurde ja schon irgendwas eingegeben und es wurden irgendwelche Arztbriefe geschrieben auf dem Computer und es wurden auch irgendwelche Fälle eingegeben. Alles nicht so, wie das jetzt ist, aber es gab irgendeinen Computer und die hatten sogar so eine Art interne Vernetzung. Also ich weiß nicht, das war Mitte 90er Jahre. Das war in einem kleinen Krankenhaus in Duisburg. Auf jeden Fall habe ich da gearbeitet, wo nicht viel zu tun war. Wir hatten pro Jahr 500 Geburten, das kann man sich ja ausrechnen. Wenn morgens eine war, konnte es davon ausgehen, dass nachts keine sein würde. Und trotzdem mussten wir natürlich nachts anwesend sein. Und da du ja nicht irgendwie um 4 Uhr nachmittags ins Bett gehst, nur weil nichts zu tun ist, musst du dich ja irgendwie beschäftigen. Dann haben wir ja alles Mögliche gemacht. Also Filmchen gucken ging ja damals noch nicht. Und irgendein technisch affiner Kollege hat ausgerechnet auf dem Kreißsaalcomputer irgendein später indiziertes Videospiel draufgepackt. Irgendwas mit Kettensägen und Blut und sonst was. Und wenn die Hebammen beschäftigt waren, haben wir da dieses Kettensägenspiel gespielt. Bis wir natürlich aufgeflogen sind und es ein riesiges Getöse war, wer denn das wohl gewesen wäre, das Schwein solle sich melden, es würde sofort vom Krankenhaus gefeuert. Hat sich natürlich keiner gemeldet.
Wer es programmiert hat oder wer es gespielt hat? Oder sollten alle gefeuert werden?
Naja, alle feuern ist ja medizinisch immer schwierig. Ne? Wenn du die ganze Abteilung ausleerst, dann hast du ja irgendwie keinen, wenn du die Arbeit machst. Aber das wollten sie dann auch nicht. Aber sie wollten unbedingt wissen, wer es war. Alle haben selbstverständlich dicht gehalten, obwohl sie wussten, wer es war. Und das wurde dann entfernt. Also die Verzweiflung, die einen antreibt, wenn man in dieser von dir beschriebenen Arbeitssituation, das kennen wir ja ganz gut. Ich mache ja jetzt keine Nachtdienste mehr im Haus, sondern meistens darf ich das von zu Hause aus machen. Das heißt also, ich muss nicht mehr ins Krankenhaus und mich da 10 Stunden oder 12 Stunden rumsitzen und langweilen. Das kann spannend sein, wenn viel zu tun ist. Das kann aber auch unglaublich öde sein.
Also eigentlich kannst du in der Zeit ja nur ein Zweitstudium machen, irgendwie nochmal promovieren oder so, weil dann, dass du dich irgendwie beschäftigst. Oder wie in meinem Falle, ich habe dann angefangen, Bücher zu schreiben, weil wenn ich nichts lesen kann, dann schreibe ich halt. Weil du musstest diesen Tag rumkriegen.
Ja, das ist tatsächlich auch so. Ich schreibe ja nicht so ausführlich wie du, aber diese ganzen Glossenartikelchen, die entstehen tatsächlich auch in Pausen, die ich während meiner Arbeit habe. Das ist jetzt nicht mehr so viel wie früher, weil ich, wie gesagt, ja da nicht mehr bleiben muss, sondern ich werde, wenn ich den Dienst habe, werde ich hinzurufen. Wir haben das mal ausgerechnet. Ich glaube, ich habe durch diese ganzen Dienste 3 Jahre komplett im Krankenhaus verbracht. 24 Stunden, 365 Tage.
Wow, aber das ist offenbar ein großer Kreativitätsschub, weil man könnte natürlich jetzt sagen, dadurch, dass du es nicht mehr musst, schreibst du weniger.
Nee, Gegenteil. Ich bin leider auch nicht auf die Idee gekommen. Also ich habe zu einem Zeitpunkt, wo ich wahnsinnig viel Zeit hatte, weil ich einfach irgendwo sein musste, so wie du, wir mussten einfach von bis da sein. Was in der Zeit zu tun war, das spielt überhaupt keine Rolle. Da hätte ich mal anfangen sollen, aber damals hatte ich noch nicht die Idee, irgendwie selber kreativ zu werden, sondern wollte entertainen und das war Prä-Internet-Zeiten schwierig zu kriegen. Das ist ja heute, glaube ich, anders. Wenn ich sehe, dass meine Kollegin ja permanent auf ihr Handy gucken, wahrscheinlich haben die auch ein viel aufgeregteres Sozialleben, als ich jemals gehabt habe, weiß ich nicht. Aber vielleicht sind es aber auch nur Katzenvideos auf Instagram, die sich da angucken.
Na, immerhin haben sie was sie sich angucken können. Ob sie sich dabei weniger oder mehr langweilen, sei nochmal dahingestellt. Aber wie gesagt, wir gucken im Zweifel auf einen grauen Bildschirm und dachten dann, oh wei, was ist zu tun? Aber man könnte natürlich, ich finde ja immer spannend, so soziologische Themen rauszusuchen, womit Menschen vielleicht ihre Magister- oder Doktorarbeiten schreiben könnten. Und das wäre doch was. Wo entsteht Kreativität? Wo fangen Leute an zu schreiben? In Zügen zum Beispiel?
Das ist nämlich jetzt der Punkt. Das war Punkt 2, weil du das gerade so sagtest und ich drüber nachdachte. Ich habe das auch schon mal aufgeschrieben. Das war ja ganz grässlich für uns, diese furchtbaren 70er, 80er Jahren, wo es nichts im Fernsehen gab, wo auch, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber sonntags kam auch niemand zu Besuch.
Das weiß ich auch nicht mehr.
Ich hatte ja diese zwei ungefähr gleichaltrigen Cousins, mit denen konnte ich rumhängen, aber sonst war auch nicht viel. Und wenn ich nicht mit denen rumhing, dann lief eventuell nachmittags Pippi Langstrumpf im Fernsehen. Und wenn ich gesagt habe, Mutti, mir ist langweilig, dann hat die gesagt, ja, dann guck mal, dass du dich beschäftigst, Junge.
Das stimmt. Man durfte am Wochenende Leute nicht stören. Das stimmt. Ja, wollte man denen die Sonntagsruhe lassen. Du hast recht, ja. Und Mittagsschlaf, diese Mittagszeit. Da durfte man bei niemandem klingeln.
Ne, Sonntagsruhe, also so, das sowieso nicht. Also von 12 bis 3, das war tabu. Wenn bei uns von zwischen 12 und 3 einer angerufen hätte, den hätte Mutti am Telefon kastriert. Sonntags war es halt auch so, und es gab halt viele Tage, wo es echt langweilig war. Und da musstest du dir überlegen, was mache ich, damit es weniger langweilig wird. Wahrscheinlich habe ich deswegen diese absurde Musikliebhaberei für mich entdeckt, weil Radio gab's und ich konnte mich dann auch informieren darüber. Und dann fing ich an, irgendwelche Zeitschriften darüber zu lesen. Oder man hat halt selber irgendwas gemacht. Also ich war nicht so wahnsinnig kreativ, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass Langeweile auf jeden Fall Kreativität gebiert, liebe Kinder. Und da ihr euch alle nicht mehr langweilt, weil ihr bei der Erstanmutung von Unterentertainment ja sofort nach eurem ständigen Begleiter greift und euch vollberieseln lasst, kommt natürlich auch nicht mehr viel dabei raus. Das heißt jetzt nicht, dass ich dafür bin, dass man das alles abschafft, damit die Leute kreativer sind. Ich habe ein Interview mit einem tollen Musiker gelesen. Ich sehr schätze, dass der hat eine Band, die heißt Kings of Convenience. Das kennst du, glaube ich, nicht, weil das ist eher so ein Indie-Pop-Bereich. Das ist ein Norweger, der mittlerweile in Italien wohnt, ganz tolle Musik schreibt. Und der sagt auf die Frage, ja, wie bist du dazu gekommen? Da hat er gesagt, ja, ich komme aus Bergen. Bergen in Norwegen, da regnet es 320 Tage, glaube ich. Da regnet es immer. Das ist die zweitgrößte Stadt Norwegens, was in Norwegen nicht viel heißt, nicht so groß wie Mönchengladbach. Und das ist aber trotzdem eine, natürlich, da ist Kultur, da ist irgendwas. Und die haben gesagt, du konntest draußen nichts machen. Also haben wir uns die ganze Zeit in die Kneipe gesetzt, haben uns überlegt, was wir machen können, haben angefangen, Musik zu machen.
Ja, das ist doch großartig.
So einfach ist das manchmal. Langeweile gebiert Kreativität. Und das, glaube ich, auch im Job. Ich meine, wieso hast du Bücher geschrieben aus purer Langeweile?
Nein, natürlich steckte die Kreativität in mir drin und wollte raus. Nicht nur, aber die Langeweile hat mir die Möglichkeit gegeben.
Und die Langeweile hat sich getriggert. Du hast doch da gesessen und hast gedacht, was mache ich denn jetzt, verdammt?
Ja, das stimmt. Aber ich muss dir trotzdem widersprechen, lieber Martin, weil ich glaube, dass das nicht richtig ist, dass die jungen Leute dann nicht kreativ sind, weil sie in ihre Handys starren, sondern die sind anders kreativ. Die machen dann andere Sachen, schöne Filmchen und so weiter. Also ich glaube, da gibt es auch ganz grandiose Sachen, die entstehen.
Das war natürlich auch mal wieder die große Boomer-Abrechnung mit der Generation Z, um einfach mal zu sagen, dass wir das alles früher viel besser gemacht haben. Das glaube ich auch. Also ich glaube, das ist ja, dass es den Mensch irgendwie vom Regenwurm unterscheidet, ist ja auch Kreativität. Und das ist uns allen immanent, mehr oder weniger. Und zu sagen, eine Generation ist einfach nicht mehr kreativ, weil sie auf Handys guckt, ist natürlich blöder Quatsch.
Wäre ja Schubladendenken.
Das wäre ja Schubladendenken. Ups, wie kommen wir denn jetzt da drauf?
Wenn das nicht eine sensationelle Überleitung ist.
Genau, das war jetzt wirklich also ein absolut brillanter Übergang. Das ist nämlich was, wo ich letztens drüber stolperte, weil ich glaube ja, dass wir alle uns nicht davon freisprechen können, Schubladen zu haben. Und zu meiner Selbstlegitimation möchte ich ja auch anfügen, dass diese Schubladen ja irgendwo herkommen. Also Beispiel, wenn ich jemanden vor mir sehe, der einen Baseballschläger in der Hand hat, eine Frisur, die den diesen Namen nicht verdient, weil es eine Glatze ist, ein T-Shirt, auf dem Lonsdale steht und er mir irgendwas von Sieg Heil erzählt, dann glaube ich einfach, das ist kein Mensch, mit dem ich mich abends über irgendwelche Theaterinszenierungen unterhalten werde. Mag sein, dass ich da sehr vorurteilshaft bin, aber ist nun mal so. Und das ist jetzt nun sehr, sehr plastisch, aber das gibt's ja öfters. Also, dass man Leute irgendwo ablegt, manchmal ist man ja tatsächlich erstaunt, wenn es gar nicht passt. Also der von mir beschriebene Nazi-Skinhead ist vermutlich wirklich ein dummer Idiot. Aber es könnte ja sein, dass in einer anderen Schiene, was weiß ich, es steigt ein Mensch aus einem Porsche-SUV aus. Dann denke ich doch als erstes, was für ein blöder Arsch. Tut mir leid, das ist nun mal so.
Okay, jemand anders würde vielleicht denken, oh, der ist aber reich, der hat es geschafft oder die.
Der hat es geschafft, ja. Ist ja auch eine Schublade. Vielleicht hat er es gar nicht geschafft. Vielleicht wohnt er im sozialen Brennpunkt und hat sich die Karre auf Pump finanziert. Kann auch sein. Und er muss auch kein blöder Arsch sein, nur weil er einen Porsche fährt. Vielleicht sagt er, mein Gott, ganz, ganz viele Sachen mache ich richtig und ich mache Dosenpfand und ich trenne den Müll und ich wähle die Grünen und ich mache ganz viele Sachen, die du auch gut finden würdest. Aber ich habe nur mal ein Faible für dicke Schlitten.
Also ich stimme dir zu, Vorurteile haben wir alle und wir stecken auch Menschen in Schubladen. Es gibt Menschen, die sich davon total frei machen können, die bewundere ich auch, ich gehöre auch nicht dazu. Aber was ist denn dein Punkt, den du machen willst mit den Schubladen und den Vorurteilen?
Naja, dass wir die alle haben, obwohl wir uns ja für Vorurteilsfreiheit halten, dass sich die auch irgendwie ändern. Denn die Generation meiner Eltern, die haben Leute mit langen Haaren und Nietenhosen, wie meine Mutter sagte, diese Baumwollpflückerhosen, die wir ja gerne mal tragen, gesehen hat gesagt, linkes Bombenlegerpack. Bei mir ist es natürlich umgedreht. Ich habe eher was mit den SUV-Fahrern, aber alle lagen nicht ganz richtig. Never judge the book by the cover. Also du weißt nicht, nur weil einer so aussieht, kann es trotzdem ein ganz vernünftiger Mensch sein und man kann sich gut mit dem unterhalten, man kann mit dem befreundet sein. Nicht alle Leute teilen meinen Kleidungsstil und Musikgeschmack. Sie können trotzdem vollkommen gute Freunde und überhaupt nette Menschen sein. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, diese Schubladen, die wir haben, woher kommen die? Das ist ja nicht, dass ich mir im Kopf überlegt habe, wer so aussieht, ist blöd, sondern es fußt ja auf bestimmten Erfahrungen. Will sagen, diese Schubladen entstehen doch, weil man entsprechende Erfahrungen hat und man kann sich da nicht so ganz von freisprechen.
Vielleicht muss man das auch gar nicht. Ich glaube, die Schubladen gab es schon in der Steinzeit, dass man solche bestimmten Merkmale gesehen hat, Achtung, Gefahr, und dann eben entsprechend gehandelt hat, weil man nicht immer die Zeit hat, den ganzen Gedankengang zu denken. Und ich glaube, das hat halt was mit Erfahrungen zu tun. Erziehung, soziales Umfeld und Erfahrungen, die man selbst gemacht hat. Und einerseits kann man behaupten, man macht sich total frei davon, ich gehe auf alle Leute offen zu. Ja, wenn ich den ganzen Tag Zeit ohne Ende zur Verfügung habe, kann ich das auch machen. Wenn ich aber die begrenzte Ressource Zeit habe und mir überlegen muss, wohin investiere ich diese wertvolle Zeit, in welches Gespräch, mit welchem Menschen, dann wird es wahrscheinlich dazu führen, dass wir selektieren. Also ich mache das zumindest. Angenommen, du bist irgendwo, hast dich verfahren oder bist in der Stadt, hast dich verlaufen und willst nach dem Weg fragen. Dann guckst du dir zwei Menschen an und irgendeinen von beiden wirst du für kompetenter halten, aus welchen Gründen auch immer. Sympathischer, kompetenter oder was weiß ich. Und dann sprichst du diesen Menschen erstmal an, weil du hoffst, dass du die Informationen von dem schneller bekommst oder präziser bekommst. Wenn du jetzt Zeit ohne Ende hast, kannst du natürlich hingehen, kannst eine Feldbefragung machen, kannst 10 Leute fragen und dann überlegen, welche Antwort nehme ich mir. Also ich glaube, Vorurteile zu haben und Vorurteile anzuwenden, hat auch was mit Effizienz zu tun.
Ja, klar. Ich muss ja bestimmte Sachen einfach ausschließen. Wir hatten letztens das Gespräch, ein befreundeter Nachbar, der eine Wohnung zu vermieten hat, die nicht ganz billig ist, weil anständige Lage in Köln. Wir sprachen darüber, an wen vermietet man. Es ist ja klar, dass dafür nur bestimmte Berufsgruppen in Frage kommen bei der Höhe der Miete. Und dann ging es so um Studierte und dann sagte der, also ich vermiete total gerne an Ärzte. Ja, warum? Ja, die arbeiten die ganze Zeit, die meckern ganz selten. Was nicht stimmt, also ich kenne nur meckernde Ärzte, aber, und da musste ich ihm ja recht geben, die sind meist nicht, sagen wir mal, entweder nicht schlau genug oder motiviert genug, wirklich im Vertrag alles nachzugucken. Die sind eher von einer gewissen Wurstigkeit getrieben, die wir müssen uns im Job um so viel Mist kümmern, dass wenn ich nach Hause komme und weiß ich nicht, der Lichtschalter ist kaputt, dann repariere ich den oder kümmere mich drum, bevor ich jetzt dem Vermieter klar mache, warum das seine Pflicht ist. Weniger beliebt dagegen sind Juristen, weil die natürlich mehr darüber wissen. So, aber jetzt kommt die Lieblingsberufsgruppe aller Vermieter, überhaupt aller Leute, die irgendwie soziale Kontakte haben, sind Lehrer. Sorry.
Lehrer?
Lehrer.
Das sind doch auch so Klugscheißer, die kommen doch auch mit jedem Ding um die Ecke.
Da, keiner mag Lehrer.
Ach so, die nicht vermieten. Ich dachte, die sind total beliebt, weil ich meine, die würden bei mir gleich hinter den Juristen kommen.
Nein, ein Lehrer will keiner vermieten, weil Lehrer dir die ganze Zeit erklären, warum du schuld bist, dass es draußen regnet.
Genau, also die würden bei mir gleich hinter den Juristen kommen, dass man sagt, oh je, mit dem habe ich nur Ärger.
Also Juristen insofern, weil die natürlich vom Fach sind, der legst du dich halt ungern mit an, weil die sich da einfach besser auskennen. Ärzte sind im Allgemeinen eher schlichtlichteren Geisteszuschnitts. Und aber Lehrer, wie mein Schwiegervater, den ich wirklich sehr, sehr schätze, der war Rektor einer Förderschule, wie das heutzutage heißt, und er hat selber gesagt, Lehrer haben vormittags recht und nachmittags frei. Das ist ja allgemein bekannt. Und natürlich, ich kenne tatsächlich relativ viele Lehrer und bei denen ist es auch so, dass wenn die dann anfangen zu jammern, dass sie so viel zu tun hätten, denke ich auch manchmal, ach, wisst ihr, ja, mag ja sein, aber ihr habt die doppelte Menge Urlaub von mir und nachmittags geht. Also so schlimm, glaube ich, ist es alles nicht. Das ist auch so ein Vorurteil, das haben wir dann letztens hier nochmal diskutiert. Und die Frau sagt zu Recht, naja, es gibt aber auch wahnsinnig engagierte und tolle Lehrer. Und die hören natürlich nicht um 12 Uhr auf, sondern die überlegen sich nachmittags, womit sie im Englisch-Leistungskurs eine Freude machen.
Aber trotzdem kriegen sie keine Wohnung.
Die mieten keine Wohnung. Und bei ihm ging es um die Vermietung. Bei mir war es eher beruflicher Natur. Also ernsthaft, wenn ich jetzt beschreiben sollte, was meine Albtraum-geburtshilfliche Patientin ist, dann ist das eine rothaarige, spätgebärende Lehrerin mit Doppelnamen.
Die weiß dann auch alles besser. Die erklärt dir, wie du deinen Job machen musst.
Die weiß alles besser und die konfrontiert dich immer mit Sachen. Das ist ja, ich meine, die Lehrer haben ja selber das Problem, dass ihnen jeder sagt, wie sie es besser machen
sollen. Ja, aber doch, ich komme noch mal zurück auf die Vermietung.
Ja, auf die Vermietung.
Weil ich habe ja auch das Haus meiner verstorbenen Oma und da habe ich gesagt, das ist schon nicht mehr so ganz neu und haben ein bisschen renoviert. Und das vermiete ich an sozial schwache Leute. Menschen, die auf dem Wohnungsmarkt keine Chance haben, denen gebe ich eine Chance. Alle Vorurteile über Bord geworfen und gesagt, also alle die, wie gesagt, Schwierigkeiten haben, die gucke ich mir mal an. Und leider ist es so, dass sich wirklich so viele Vorurteile bestätigen, dass du dir denkst, Leute, es ist kein Wunder, dass ihr keine Wohnung findet. Da waren ganz viele dabei, die sagten, ich suche jetzt schon seit 1,5 Jahren eine Wohnung. Jetzt können sie sich die Wohnung angucken, weil sie sich gefreut haben, dass sie überhaupt einen Einladungstermin bekommen haben. Vielleicht dann bringen sie mir ihre Unterlagen mit und dann gucken wir uns das an. Dann kommt die Rückfrage, welche Unterlagen? Und dann denke ich mir, wenn Sie seit 1,5 Jahren eine Wohnung suchen, dann werden Sie doch wohl wissen, welche Unterlagen Sie beizubringen haben. Wenn Sie das nicht wissen, keine Hände, keine Kekse. Also das ist Dummheit. Und sowas habe ich sehr oft erlebt. Oder auch Menschen, die kamen dann, haben sich die Wohnung angeguckt und dann mit folgender Ansprache, hast ja jetzt meine Nummer, ne? Kannst dich ja melden. Sag ich, pass mal auf, Junge, du bist was von mir und ich nicht von dir. Ich werde mich ganz bestimmt nicht melden. Und da denke ich immer, wie schade ist das, dass man Menschen nicht beibringt, in welchem Kontext man sich wie zu verhalten hat, dann hätten die nämlich auch mehr Chancen auf eine Wohnung. Es gibt ja solche Einrichtungen, Organisationen, die helfen Menschen bei der Wohnungsvermittlung, die gehen mit denen. Und das ist auch super sinnvoll, weil die stellen sich teilweise sowas von bescheuert an. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Trotzdem habe ich dann natürlich an Menschen vermietet, die normalerweise keine Wohnung bekommen hätte und muss sagen, bin damit auch nicht auf die Nase gefallen. Also wenn es dann erstmal geklappt hat, dann funktioniert es dann nach einem gewissen Einruckeln auch.
Ja, aber du sagst selber, dass es bis dahin manchmal schwierig ist und man wundert sich halt. Das trifft dann ja wieder die Geschichte mit der Schublade. Natürlich stimmt das irgendwo. Ich arbeite ja bekanntermaßen in einem Bezirk, der jetzt nicht zu den allerfeinsten Adressen von Köln gehört, will sagen, ich bin Köln-Karkhauser. Das ist sowas wie Neukölln in Berlin. Oder wie wir liebevoll sagen, das ist die South Bronx von Köln. Da gibt es natürlich auch manchmal Probleme. Ich arbeite da, muss ich voranstellen, mir geht es so ein bisschen wie dir. Ich arbeite total gerne damit, weil ich glaube, dass die Leute mich viel nötiger haben als irgendwelche Professorengattin. Da hast du natürlich manchmal das Problem, dass mehr meine Kolleginnen haben. Tatsächlich wirst du oftmals schwach angeredet. Das ist selten ein Deutscher, ist in Kalk auch eine Seltenheit, den gibt es auch nicht so häufig. Was dann relativ schnell erledigt ist, wenn ich komme, weil ich bin 1,95 Meter, wiege knapp 100 Kilo und bin ein alter weißer Mann, bei mir Spuren. Und jetzt fange ich auch schon an. Ne? Die haben manchmal ein ganz komisches Frauenbild und diese Schublade kommt leider nicht von ungefähr. Das heißt aber, da fängt da die Differenzierung an, die wir ja hoffentlich alle hier haben, wir beide sowieso und alle, die das hören, auch, dass wir sagen, ja, wir wissen, dass das so ist, aber deswegen gehen wir trotzdem auf jeden unvoreingenommen vor oder mal in unsere Richtung. Ja, viele Verbrechen und viele Sauereien werden von alten weißen Männern begangen, aber deswegen sind nicht alle alten weißen Männer Verbrecher. So.
Ganz genau. Also hier im Podcast ist zum Beispiel ein
ganz sympathischer alter weißer Mann. Wobei, Entschuldigung, ich habe Migrationshintergrund, das möchte ich mal sagen. So, und dann hätten wir das mit den Schubladen nämlich auch wieder geklärt.
Genau, ich denke, das haben wir geklärt.
Ja, dann würde ich sagen, haben wir wieder unsere Schuldigkeit getan. Ich hoffe, wir haben unser Anliegen rübergebracht und haben ein wenig zur Unterhaltung beigetragen und freuen uns, wenn wir uns demnächst wiederhören.
Ja, ich freue mich auch. Bis bald.
Bis bald.